Wir lesen heute Morgen aus dem 10. Kapitel des Propheten Sacharja die Verse 9 bis 12 unter dem Thema die letzte Sammlung Israels zum ewigen Heil. Und ich will sie unter die Völker säen, dass sie mein Gedenken in fernen Landen, und sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen. Denn ich will sie wiederbringen aus Ägyptenland und will sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und Libanon bringen, dass man nicht Raum für sie finden wird. Und er wird durchs Meer der Angst gehen und die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da sollen denn erniedrigt werden die Pracht von Assyrien, und das Zepter in Ägypten soll aufhören. Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie sollen wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Serubabel, der Fürst in Juda, Josua, der hohe Priester, von dem wir gelesen haben im 6. Kapitel, der gekrönt wurde symbolisch, hinweisend darauf, dass Priestertum und Königtum in dem Messias Jesus Christus zusammengefasst würden. Esra, der Schriftgelehrte, von dem wir Nehemia 8 lesen, und Nehemia, der Landpfleger, sie waren ja als Verantwortungsträger berufen worden, um das Werk des Herrn, das Werk des Aufbaus des zweiten Tempels zu forcieren und auch zu leiten. Der Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem sollte ein Hinweis sein auf das Ende, das Gott allen bereitet hat, die an ihn glauben, nämlich der Seelenseligkeit. Diese zweite Rückkehr in das Gottesland Israel sollte den zweiten Heilsabschnitt, den der lebendige Gott mit den Menschen vorhat, einleiten, nämlich hinführen zu der Erlösung der Seelen in Ewigkeit durch das Leiden, Sterben und Auferstehen seines Sohnes Jesus Christus durch das Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir von der Rückkehr sprechen, der zweiten Rückkehr, dann gab es auch eine erste Rückkehr. Und dann gibt es auch eine dritte Rückkehr. Die erste Rückkehr fand ja statt, wie wir es jetzt schon gerade auch gehört haben, oder die erste Rückkehr aus Ägypten, indem die Erzväter, die zuvor schon im Lande lebten, denn Abraham wurde ausgesandt aus Ur und Chaldea, dieses Land Israel einzunehmen, Kanaan einzunehmen. Und von dort aus musste Jakob, wie wir es jetzt in der Tageslosung gehört haben, nach Ägypten ziehen, um von Ägypten mit dem sich vermehrenden Volk zurückzukehren. Der Auszug aus Ägypten war also die erste Rückkehr schon in das verheißene Land, in dem bereits Abraham lebte, Isaak und Jakob und seine Familie. Und nach dieser ersten Rückkehr kam es ja dann zu der Wegführung nach Babel und der zweiten Rückkehr in das Land Gottes. Dieses Land Israel hat sich Gott selbst erwählt als einen Platz, an dem er sein heilsgeschichtliches Handeln durchführen will. Das Land gehört nicht in erster Linie dem Volk, sondern Gott. Und er nutzt das Volk immer wieder und nutzte es, in das Land zu führen, damit er mittels dieses Volkes seine Heilsgeschichte vollführen konnte. Wenn der Abschnitt, den er vollführen wollte, getan war, musste das Volk wieder raus. Das Land gehört Gott. Es gibt keine Timesharing, wie es in dem modernen Sprachgebrauch ist, wo man eine Wohnung teilweise für einige Wochen mieten und beziehen kann. Und wenn ich nicht drin bin, dann dürfen andere drin sein. Das Land ist Gottes Land. Und niemand darf darin wohnen, außer diejenigen, die er hineinführt. Und das ist sein Volk. Alle, die dort sonst wohnen, wohnen unrechtmäßig in diesem Hause, unrechtmäßig in diesem Land. Sie haben sich eingeschlichen und gehören dort gar nicht hin. Israel selbst durfte auch nur dann drin wohnen, wenn es als Diener gebraucht wurde und gebraucht wird zu heilsgeschichtlichen Abschnitten und Tatsachen und Werdegängen, die Gott vollführen wollte und will. Also, die zweite Rückkehr in das Land beinhaltete den zweiten Heilsabschnitt, jetzt die Erlösung für alle Menschen auf Golgatha zu bewirken. Und nach der Erfüllung dieses Heilsabschnittes, so kündigte der Herr gleich hier durch Sacharja an, wird es wieder eine Wegführung geben. Wieder aus dem Land raus. Wenn das erfüllt ist, wieder raus. Bis zur dritten Zurückführung. Wir merken, wie souverän Gott handelt. Wie unabhängig er handelt von den Menschen. Er macht sich nicht gemein mit den Menschen, indem er sagt, was willst du, dass ich tun soll? Umgekehrt, der Mensch soll sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ganz souverän geht Gott voran, um die Erlösung für die Menschheit zu bringen, die sie so nötig hat. Und hier wird das gleich gesagt, obwohl sie gerade erst angekommen sind, das Volk Israel. Der Tempel war noch gar nicht gebaut. Die Stadt Jerusalem war auch noch sehr labil in der Erscheinungsform. Da war wohl eine Mauer schon aufgerichtet, aber innen drin war doch alles noch recht wüst. Und der Tempel, ja, baut man ihn oder nicht? Da wurde ihnen gleich gesagt, ihr werdet aber wieder weggehen. Lohnt es sich dann überhaupt erst anzufangen, wenn wir sowieso wieder weggehen müssen? Ja, ihr sollt diesen Tempel bauen. Es ist wichtig, dass eure Hoffnung darüber hinausgeht, viel weiter führt als nur in die Gegenwart. Die Hoffnung soll nicht nur für heute reichen, sondern sie soll für immer reichen. Sie soll bis in die Ewigkeit hinein münden. Wenn also dieser zweite Heilsabschnitt erfüllt ist, so wie es der Herr Jesus auch sagte, bevor er ans Kreuz ging in Lukas 22, 37, denn was jetzt von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Es ist alles erfüllt worden. Jetzt kommt das vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Dann sollte die erneute Wegführung Israels unter alle Völker stattfinden. Bis zu dem letzten Heilsabschnitt, nämlich der Offenbarung des Friedensreiches Gottes. Obwohl also nun dieser aufzubauende Tempel, zweite Tempel, schon mit der Verheißung belegt war, er wird zerstört, Jerusalem wird zerstört, sollte doch das gottverpflichtete Volk Israel ermutigt werden, auf die Anweisung Gottes hin zu handeln. In der Seelsorge kommt oft zum Tragen, dass Menschen, gläubige Menschen, daran verzagen, weil sie nicht wissen, wo der Weg, den sie gehen sollen, hinführt. Sie können nicht verstehen, warum verlangt Gott das und das von mir? Warum hat er mir jetzt meinen Mann genommen, wo ich ihn gerade so wichtig nötig hatte in der Situation? Warum ist mein Kind jetzt gestorben? Warum ist der Glaubensbruder da und dahin geschickt worden, wo ich doch seinen Beistand brauchte und vieles andere mehr in den Warums. Gott möchte, dass wir in der Gegenwart einfach annehmen, was er gibt Und was er sagt, sollen wir tun. Wir sollen nicht nach dem Warum fragen, denn er geht Wege, die wir nicht verstehen. Seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. So viel höher der Himmel als die Erde ist, sind Gottes Gedanken und Wege höher als die unsrigen. Wir haben nur zu hören und zu tun. Wir haben nur im großen, dankbaren Verlangen, die Gegenwart des Herrn zu suchen und zuzulassen. Ihm einfach zu folgen aus Freude darüber, dass er Gott ist. Und was er sagt, immer gut ist. Verständlich für uns oder nicht verständlich. Baut den zweiten Tempel, wiewohl er nochmal eingerissen wird. Baut auch, so können wir für uns sagen, mit an der örtlichen Gemeinde, obwohl sie vielleicht eines Tages verschwinden wird. Es werden ja ständig Gemeindetore geschlossen in unserer Welt. Von Jahr zu Jahr hören wir, die Gemeinde gibt es nicht mehr, diese gibt es nicht mehr, wird geschlossen. Wenn wir das vorher genau gewusst hätten, hätten wir uns vielleicht dieser Gemeinde nie anschließen wollen, wo die Tore geschlossen werden. Aber Gott stellt uns an einen Platz, wo wir in der Gegenwart arbeiten sollen. Auch wenn in der Zukunft dieser Ort nicht mehr so aussieht wie in der Gegenwart, nicht mehr so lebendig ist wie in der Gegenwart. Alles hat seine Zeit. Alles hat seinen Plan, den Gott selbst vollführt. So wie wir am Ende, das heißt, von der Erfüllung unserer Erlösung in Ewigkeit ausleben sollen, sollte auch Israel und soll Israel vom Ende her leben. Ich erinnere uns an Kolosser 3, 3 bis 4, wo es ja im Blick auf unser Leben in Jesus Christus heißt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Ihr seid gestorben. Wir empfinden in unserem Leben noch so viel Schlechtes, was da lebt. Und doch sind wir mit Christus gestorben. Haltet euch dafür, so steht es im Römerbrief, dass ihr gestorben seid. Lebt also von dem Ziele aus. Auch wenn der gegenwärtige Erfahrungswert anders aussieht, dass da noch Dinge sind, die uns schwer fallen, unter die Füße zu kriegen, dass wir das Gute tun wollen und immer noch manchmal das Schlechte tun, dass wir keine Zukunftsperspektive im Blick auf die Überwindungskraft sehen. Wie werde ich fertig mit meinen Schwachheiten? Wird das nochmal anders in meinem Leben? Oder werden sie mich ständig begleiten? Haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid mit Christus. Denn ihr seid es und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Es ist fertig, es ist vollkommen. Es ist vorhanden und bleibt auch dort in Gottes Gegenwart. Und wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann wird auch euer Leben, ihr selbst werden offenbar mit ihm in der Herrlichkeit. Und so sollte auch Israel vom Ende her ausleben. Egal, was dazwischen noch kommt, eine neue Wegführung aus Jerusalem, ein neuer Einsturz der Stadt Jerusalem, ein neuer Einsturz des Tempels, ein Hinfallen der Arbeit, die geleistet worden ist. Der Blick, der geistliche Blick, um wirklich echt zu arbeiten, und zwar echt in der Gegenwart. Die Gegenwartsarbeit eines Gläubigen kann nur so gut sein, wie sie im Blick auf das vollendete Werk Christi geschieht. Nur wenn wir von der Vollendung aus in der Gegenwart arbeiten, wird die Arbeit gut. Sonst wird sie nachlässig gehandhabt. Naja, für den Augenblick wird es schon mal ausreichen. Es soll ja nur 500 Jahre halten. Danach kann es ja ruhig wieder zusammenfallen. Also brauchen wir nicht so ein festes Material zu nehmen, würden wir sagen, wenn es ja doch einstürzt. Aber sehen wir vom Ende aus unsere Arbeit, dann nehmen wir das beste Material, dann stellen wir die besten Gaben zur Verfügung. Das Beste, was wir haben, geben wir Jesus, unser Meister. Israel sollte also einen geistlichen Durchblick haben, schon bis hin zur Offenbarung. Und wenn wir in Offenbarung 21, Vers 12 lesen, wie die Zukunft des Landes und des Volkes Israel aussieht, dann sehen wir, dass ihre Namen verewigt werden im himmlischen Jerusalem. Dort steht geschrieben, das himmlische Jerusalem hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. So weit reicht die Zukunft dieses Volkes. Und das sollten Sie schon sehen. In Ewigkeit leuchten die Namen der 12 Stämme Israels auf. Dann lohnt es sich, das Beste heute zu tun. Nicht nur für 500 Jahre bis zur nächsten Wegführung, sondern im Blick auf das Ziel. Unsere Arbeit muss vom Ziel aus bestimmt sein. Damit wir nicht entmutigt werden durch den Widersacher, der uns sagt, es lohnt sich ja sowieso nicht, du hast hier nur noch ein paar Jahre, brauchst du gar nicht erst anfangen, das Werk wirst du gar nicht zu Ende führen, wie es die Feinde um Jerusalem herum gesagt haben und haben die Juden gelästert, werden sie das Werk auch zu Ende bringen? Das schaffen die ja gar nicht. Wir leben immer vom Ziele aus, nie zum Ziel hin. Kinder Gottes sind bereits am Ziel. Wir leben vom Ziel aus. Ich kann es gar nicht stark genug sagen, damit sich das fest in unserem Herzen verwurzelt. Wir leben nie zum Ziele hin, sondern immer vom Ziele aus. Und die Berufung des Volkes Israel sollte genauso gleich sein. Ihr wandert zwar äußerlich gesehen zu einem Ziel hin, aber innerlich seid ihr zu Hause. Eure 12 Namen stehen bereits schon an den Toren des himmlischen Jerusalems, schon verfestigt. Und das soll euch ermutigen. Auch im Blick auf die verheißenen Grenzen. Ich möchte uns mal einen Grenzbericht lesen aus 1. Mose 15, Vers 18. Wo dem Abraham ja eine Schau gegeben worden ist, obwohl das Volk ja noch gar nicht existierte, wie breit und wie lang es in dem Lande Israel wohnen sollte. 1. Mose 15, 18. Da heißt es, an dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben vom Wasser Ägyptens, das ist dort am Sinai, nicht ist nicht der Nil, sondern das ist dort an der Grenze zur Sinai-Halbinsel, von dem Wasser Ägyptens bis an das große Wasser Euphrat. Euphrat, Irak, Iran liegt dort, ja, der Irak. Das sind Verheißungen Gottes, da soll euer Blick hingehen. Nicht auf das, was ihr gerade vor Augen habt, diese kleinen Grenzziehungen um ein Stückchen Land. Sondern eure Arbeit soll eine Perspektive in die Weite haben, die Gott selbst gesteckt hat. Bis an das große Wasser Euphrat. Und dann werden die Volkschaften dort, Volkschaften aufgezählt, die im Lande wohnen würden und die dann aber das Land verlassen müssen. Zerstreuung und Wiedersammlung Israels hat einen zweifachen Sinn. Der erste Sinn ist, außerhalb des Landes, jeweils, wenn sie herausgeführt wurden und werden sollten, sollte Erkenntnis der Wahrheit in ihrem Herzen entstehen. Erkenntnis des sündigen Zustandes, damit sie sich zur Buße leiten ließen. Wir werden auch oft aus unserem sicheren Land geführt in Niederung, in Tiefen. Wozu? Damit wir erkennen, wer wir sind und wie nötig wir die Verbindung mit dem Herrn brauchen. Wir glauben ja oft sehr stark zu sein, klug zu sein, vieles zu können, meistern zu können. Aber der Herr will uns zeigen, er ist der Meister. Nur er vermag alles. Wir sind auf ihn angewiesen. Und Israel musste diese Erkenntnis auch wiederholt haben und bekommen. Und es wurde schon vorausgesagt, dass sie diese Erkenntnis brauchen, damit sie ein Dienstvolk bleiben können. Denn Selbstsicherheit führt immer zur Abtrünnigkeit von dem lebendigen Gott. Und das sehen wir ja auch dann in dem Bild der Pharisäer, die Jesus gegenüber traten und meinten, sie brauchten keine Erlösung. Wir brauchen doch keinen Erlöser. Wir brauchen doch nicht frei werden. Wir sind doch niemands Knechte. Wir sind doch Abrahams Same und Kinder. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr seid Knechte der Sünde. Das müsst ihr erkennen. Und dazu wurde Israel immer wieder aus dem Land herausgeführt, um unter den Nationen in der Knechtschaft zu erkennen, dass sie ohne Gott nicht weiterkommen. Ich lese uns mal dazu schon aus 2. Chronik 6. Bei der Tempeleinweihung des ersten Tempels die Gebete Salomos, beziehungsweise auch die Rede des lebendigen Gottes über das Volk Israel, was geschehen wird und wie sie verändert werden sollen, wenn sie sich wieder zu dem Tempel hinwenden und Gott die Ehre geben. 2. Chronik 6, siebenfache Vergebung wird dort angesprochen. Da heißt es ab Vers 36, in der siebten, wenn sie an dir sündigen, Herr. Sündigen werden, zumal ja kein Mensch ist, der nicht sündigt. Und du über sie erzürnst und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land. Also hier wird bereits schon das Verlassen des Landes Israels angesprochen. Und sie in ihr Herz schlagen, in dem Lande, darin sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihres Gefängnisses und sprechen, wir haben gesündigt, übel getan und sind gottlos gewesen, und sich also von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu dir bekehren im Lande ihres Gefängnisses, da man sie gefangen hält, und sie beten nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause, das ich in deinem Namen gebaut habe. So wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel, vom Sitz deiner Wohnung, und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk gnädig sein, das an dir gesündigt hat. Also die Erkenntnis der Sünde, des eigenen Zustands, sollte außerhalb des Landes geschehen und musste außerhalb des Landes geschehen. Denn innerhalb des Landes dachte man immer noch, man ist gut, man ist ja zu Hause, man genießt die Güter Gottes. Darum kommen auch wir oft außerhalb unserer sicheren Grenzen. Da finden wir uns wieder, damit wir unseren Stand erkennen. Der Herr muss uns immer wieder zurückholen in seine Gegenwart. Und zum anderen diente ihr wiederholter Aufenthalt im Lande Israel, in der Stadt Jerusalem, immer wieder den jeweiligen Heilsabschnitten Gottes, dass sie in Erfüllung gehen. Also ein Wechselbad der Erfahrungen sollte Israel durchmachen. Im Land Diener Gottes für Heilsabschnitte, außerhalb des Landes erkennen, dass es Erlösung bedarf, dass es nicht das ist, was es vor Gott sein sollte. Noch einmal eine Stelle, 5. Mose 30 zu dem ersten. Spricht der Herr ab Vers 1, wenn nun über dich kommt dies alles, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du in dein Herz gehst, wo du unter den Heiden bist, also hier waren sie noch gar nicht im Lande, und da wurde ihnen bereits gesagt, dass das unter den Heiden stattfinden muss, diese Bußbewegung. Deswegen ist Israel auch die 2000 Jahre unter den Heiden gewesen. dass es eine damit zur Bußbewegung kommt, die noch nicht gänzlich durchgedrungen ist, aber immer mehr voranschreitet, ja. Wo du unter den Heiden bist, dahin dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Wir können auch hier in dem Sinne sagen, verstoßen wird, weil es ja noch nicht geschehen war. Und du bekehrst dich dann zu dem Herrn, deinem Gott, dass du zu seiner Stimme gehorchest, du und deine Kinder von ganzem Herzen, von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete. So wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Also mit Absicht dahin verstreut hat. Das ist nicht aus Versehen geschehen, dass Israel immer aus dem Land Israel heraus musste, sondern es ist die Absicht Gottes. Auch in unserem Leben, liebe Geschwister, müssen wir das sehen. Es ist die Absicht Gottes, dass wir in schwere Stunden kommen. Es ist die Absicht Gottes, dass wir in dunkle Täler gelangen. Weil wir nur in den dunklen Täler und in den schweren Stunden lernen, dass der Herr allein unser Heil ist. In den guten Tagen, wie sagen wir das im Volksmund? In guten Tagen, wenn es dem Esel gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Und ich habe Glaubensgeschwister gehört, die viele körperliche Begrenzungen mit sich herumtragen und sagen, wenn es mir gut gegangen wäre, wäre ich in die Welt gegangen. Ich danke dem Herrn für das tiefe, dunkle Tal, dass ich darin lernte, mich an ihm festzuhalten. Also seht das nicht nur immer als eine böse Anfechtung an des Teufels, sondern eine Zulassung Gottes, damit wir lernen, unsere richtige Stellung vor ihm einzunehmen. Dass wir ihn als unseren Heiland und auch Herrn zulassen. Weiter heißt es hier in 5. Mose 30, Vers 4, wo der Herr verheißt, und wenn du dann bis an der Himmelenden verstoßen wärest, das heißt, wo ich dich hin verstoßen habe, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir dann Gutes tun und dich mehren über den Segen deiner Väter noch hinaus. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Um das geht es ja auch, nicht nur um die äußere Religiosität, um die äußere Beschneidung, sondern die Beschneidung des inwendigen Menschen, des Herzens, dass das Herz gehorsam wird gegen die Stimme Gottes. Und das Herz auch deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, nicht nur ein wenig, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf das du ganz leben möchtest. Und wenn wir auch in unser persönliches Leben hineinschauen, müssen wir bekennen, dass mit dem Ganz ist noch nicht so ganz. Wir sagen zwar, Herr, wir wollen dich ganz lieben, aber schauen wir doch mal unseren Alltag an. Wie viel Eigenmächtigkeiten sich da noch einschleichen. Wie viel Verzagtheit. Wie viel Lieblosigkeit. Wie viel Ärger und Zank und Ablehnung da noch stattfindet. Der Herr will unser Herz so beschneiden, dass wir ihn ganz lieben. Dass wir ihm ganz die Ehre geben. Und dass wir das ganze Leben einnehmen, das uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn es steht ja auch in 2. Korinther 5, 17, diese Aussage, die der Apostel Paulus im Blick auf das einmalige Opfer Jesu am Kreuz für uns getan hat und sagt, ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, ganz neu geworden. Und das ganz Neue sollen wir auch einnehmen dürfen. Gott gibt keine Ruhe in unserem Leben, bis wir das ganze Leben erfahren und eingenommen haben. Und darum stehen wir in den Werdegängen auch in dieser Zeit, immer mehr in der Heiligung zu leben und dieses Leben mit Jesus zu erfahren. Paulus selbst schreibt über sich, dass er es noch nicht ergriffen hat, obwohl er ein großer Apostel, Apostel der Heiden war. Und wir eigentlich staunen über die Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und wir aufblicken würden zu dem Apostel und sagen, du bist ein Gesegneter des Herrn. Und er sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin immer noch nicht vollkommen. Aber ich jage ihm nach, dass ich Gott liebe von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen meinen Kräften und somit das ganze Leben einnehme. Verstehen wir? Israel wurde immer wieder herausgeführt aus dem Land, um zu einer weiteren tiefen Erkenntnis zu kommen. Ihr sollt das ganze Leben bekommen, jetzt wieder zurück, damit ihr noch mehr Segen kriegt wie eure Väter zuvor. Dann wieder heraus, damit ihr lernt und willig seid, das ganze Leben anzunehmen. Wir brauchen es genauso wie Israel. Und Israel ist immer noch das noch blinde Israel für den Messias im Lernprozess. Das sehen wir ja auch an den Juden, die aus Russland kommen oder anderen Ländern. Wo gehen sie denn hin? Gehen sie in das Land, das Gott ihnen geöffnet hat? Da ist das noch nicht von ganzem Herzen. Sie gehen nach Europa. Statt in das Land Gottes. Wir merken, da sind also immer noch Prozesse im Gange, Werdegänge, damit sie sagen, wir müssen zu Hause sein, wir wollen unserem Gott dienen von ganzem Herzen. Und darum gehen sie an diese Orte, wo es schlimmer wird für sie als zuvor. Denn der Antisemitismus nimmt zu, auch in unserem Land. Und die Verfolgung der Juden wird eines Tages wieder massiv, auch in den westlichen Ländern, einsetzen. Gerade da, wo sie dachten, sie würden noch mehr Ruhe kriegen, wird es schlimmer werden. Damit sie dann zubereitet sagen, jetzt gehen wir nach Hause. Ich freue mich auch lesen zu können, dass aus Amerika sich viele Juden aufmachen und nach Israel gehen. In dem Schlaraffenland, das sie bisher genossen haben, finden sie nicht mehr diese innere Ruhe. Obwohl materiell alles da ist, doch gehen sie in das arme, äußerlich arme Israel, wo so viel Wüste ist. Der Zug nach Hause, Gott zu dienen, ist da. Aber die Buße ist nötig. Das Herz muss beschnitten werden. Zacharja durfte dem Volk mitteilen, dass sie nicht nur zur Erkenntnis ihrer Sünden unter den Heiden kommen sollen, sondern danach, nachdem sie unter den Heiden waren, wiederkommen werden in ihr Land. Eine wunderbare Botschaft, dass Gott ihnen sagt, ich werde mit euch zurechtkommen. Seid nur nicht verzagt. Ich schaffe in eurem Leben, was ihr nicht schaffen könnt. Ich werde euch schon in die Haltung bringen, dass ihr auch wieder zurückkommen wollt und zurückkommen könnt. Denn in demselben Satz und Vers steht ja, ich will sie unter die Völker säen, dass sie mein Gedenken, wenn sie dann unter den Völkern sind, in fernen Landen, und sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen. Der Prozess der Zubereitung und Heiligung wird durch Gott selbst, wenn auch durch schwere Zeiten, vollführt. Diese letzte Wiederkunft wird dann keine erneute Wegführung mit sich bringen. Diese letzte Wiederkunft Israels in das Land Israel wird dann eine Wiederkunft zur ewigen Ruhe werden. Sie sollen mit ihren Kindern kommen und zur Ruhe kommen. Und von Kind auf Kindeskind sollte auch damals diese Verheißung Gottes weiter gegeben werden. Viele Juden beteten ja durch die Jahrhunderte auch immer zum Passafest oder am Schluss des Passafestes nächstes Jahr in Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem. Diese Hoffnung ging von Kind zu Kindeskind weiter. Und es wurde den Kindern gesagt, behaltet diese Hoffnung. Und sie sagten es ihren Kindern, nächstes Jahr. Wie viele Jahre sind immer vergangen? Die Hoffnung schien doch nicht aufzugehen. Und doch blieb sie unter ihnen. Weil ihnen gesagt wird, ihr werdet weggeführt, aber ihr werdet auch wieder zurückkommen. Nächstes Jahr in Jerusalem. Und als das Land sich nun endlich öffnete durch des Herrn Gnade, sind ja die Juden aus aller Welt hinzugeströmt. Die letzte Sammlung geschieht zur letzten Heilsoffenbarung Gottes, nämlich die Offenbarung seiner selbst, seines Friedens, seines Reiches unter allen Nationen. Circa aus 120 Ländern kommen ja heute die Juden nach Hause. Aus allen Ländern, spricht der Herr, wohin ich euch verstreut habe. In Jeremia 16,16 steht das auch schon angekündigt und in Kapitel 31, Vers 10, wenn wir das mal lesen wollen. Ich lese mal schon Vers 15 davor oder Vers 14. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will viel Fischer aussenden, spricht der Herr. Die sollen sie fischen und danach, wo sie sich nicht fischen lassen, will ich Jäger aussenden, die sollen sie fangen auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in allen Steinritzen, damit sie nach Hause kommen. Und in Kapitel 31, Vers 10, Prophet Jeremia, hört doch ihr Heiden des Herrn Wort und verkündigt's fern in den Inseln und sprecht, der, und wir müssen das also wirklich betrachten, die Zerstreuung Israels ist nicht von ungefähr, sondern unter dem Willen Gottes, unter seinem heiligen Willen und seiner Zulassung geschehen. Derjenige, der Israel zerstreut hat, also Gott selbst, der wird's auch wieder sammeln und wird sie hüten wie ein Hirte seine Herde. Er selbst hat seine Absichten mit Israel durch Gericht zur Gnade und zur Vollerfüllung des Heils in ihnen, so wie auch mit uns. Gott selbst hat seine Absichten und er ist es, der uns führt in die Tiefe und wieder herauf. Darum steht auch im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Das ist ja ein Psalm der Führung unter dem guten Hirten. Und da gibt es auch finstere Täler. Deswegen müssen wir Dank sagen, alle Zeit und für alles. Auch für die dunklen Stunden. Herr, du bist da. Du weißt, dass ich jetzt in dem finsteren Loch hier sitze. Aber ich sitze nicht von ungefähr da drin. Sondern du hast Gutes mit mir vor. Er, der uns in das finstere Loch geführt hat, ihr Spötter, ihr Heiden, sollt wissen, derselbe wird uns auch wieder herausführen. Er, der Israel zerstreut hat, ist derselbe, der sie auch wieder sammeln wird. Wenn die Heiden auch triumphieren über das Volk Israel und sich aufgemacht haben, die Endlösung zu beschließen, jetzt bringen wir sie alle um. Sie haben ihre Rechnung ohne den lebendigen Gott machen wollen. Denn Gott selbst führt sein Volk auch wieder heraus. Wenn es hier heißt Ägypten und Assyrien in diesem Text Jeremia, dann sind es ja besonders die Süd- und Nordländer gewesen, die da Pate standen für die Angriffe auf das Volk Israel. Und auch dafür Pate standen für die Nationen, die Vollmacht bekommen haben, Israel aus dem Lande zu führen. Dort, von dort her wird der lebendige Gott sein Volk sammeln. Nord- und Südreich stehen auch für die Machtkämpfe gegen Sem von Seiten Hams und von Seiten Japhets. Weil nämlich die Segensverheißung in 1. Mose 9, 25 bis 27 lauten, dass Japhet wohl in den Hütten Sems mitwohnen darf und Ham soll jedermanns Diener sein. Aber Japhet soll nie herrschen, sondern Sem herrschen. Deswegen Nord- und Südländer, die gegen Sem aufstanden und wollten selbst Herrscher sein. Das ist der Kampf bis zum heutigen Tag. Aber Gott hat Sem erwählt, die Semiten, und daraus Abraham, um sein Volk zu erwählen. Sie sind der Kopf und die Nationen drumherum sind der Korpus und der Schwanz. Sie können nur mit Sem mitleben, aber nicht Sem regieren. Die Nationen können sozusagen mit Israel mitleben, aber nie an der Spitze stehen von Israel und Israel beherrschen und an die zweite, dritte Stelle setzen. Gott hat das so getan. Deswegen wird der Segen ausgehen für alle Nationen von Israel. Denn es steht in Hesekiel 5, Vers 5, dass ja Jerusalem und das Land Gottes mitten auf Erden ist. Mitten auf Erden ist. Und wir in Deutschland hier, um das mal nebenbei zu sagen, haben unseren Wohlstand auch durch die Juden bekommen. Denn überall, wo die Juden hingeschickt worden sind, breitete sich Segen aus, der auch mit ihnen mitging. In Babel sollten sie Häuser bauen, Gärten bauen, alles sollte blühen. Man lernte von ihnen. Unsere Handelsgeschlechter hier im Mittelalter waren alles jüdische Handelsgeschlechter, die Wohlstand gebracht haben. Wir profitieren davon. Wenn alle jüdischen Geschlechter ausgezogen wären, dann würde das deutsche Land wieder in den Sumpfloch zurückgefallen sein. Das Charisma, was Gott seinem Volk gegeben hat, hat kein anderes Volk. Kein anderes Volk. Darum auch das Aufblühen in Amerika. Es ist ja geschehen durch die jüdische Präsenz. Das dürfen wir nicht übersehen. Und das ist kein Nachteil. Viele haben das als Nachteil gesehen. Das ist ein Vorteil für die Nation. Wir profitieren davon. Sie sind das Haupt unter den Nationen. Und sie werden auch öffentlich wieder zu dem Haupt erhoben. Aber Japhet und Ham wollen das nicht. Und bekämpfen Sem. Das ist der uralte Streit. Diese letzte Zurückführung des Volkes Israel in das Land Gottes soll also so umfassend sein, dass auch die 10 Stämme wieder gesucht, gefunden und angesiedelt werden. Gilead und Libanon wurden hier angesprochen. Das sind die Gebiete um den See Genezareth, wo ja zur Zeit der ersten Einnahme des Landes zum Beispiel die Rubeniter und die Gaditer und der halbe Stamm Manasse wohnten. Deswegen werden diese Orte hier angesprochen. Also es wird nicht nur eine Sammlung Judas sein, wie aus Babylon, sondern es wird eine Gesamtsammlung Israels sein, aus allen Stämmen werden sie nach Hause kommen. Denn die Namen der Stämme werden geschrieben an die Tore des himmlischen Jerusalems. Gott sucht alle zusammen. Israel soll eine sichere Zukunft in Heiligkeit und Gerechtigkeit unter dem Messias haben. Zu dem zweiten Punkt, die Ein- und Rückführung des Volkes nach Israel diente der Erfüllung der Heilsabsichten und des Heilsabschnittes Gottes für alle Menschen. Für alle Menschen also zur Erlösung durch Golgatha, für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Um das Land Gottes geht es dabei. Es geht um die Heiligkeit Gottes. Es geht um den Plan Gottes. Alles, was im Land Israel geschieht, geschieht nicht um des Volkes willen, sondern immer um Gottes Willen. Wir lesen zum Beispiel in Hesekiel 36, dass der Herr seinem Volk das deutlich macht, dass sie nicht nur eine Heimstatt haben. Wir sprechen ja von unserer Heimat, nicht Deutschland, unsere Heimat. Und hier sind wir zu Hause. Und Israel soll nicht sprechen von seiner Heimat, als ob es nur eine Heimat, eine örtliche Heimat braucht, um zu Hause zu sein, sondern von Gott, dem die Heimat gehört und dem es dort dienen soll. Hier steht in Hesekiel 36, Vers 22, du sollst zu dem Haus Israel so sagen, so spricht der Herr, ich tue das alles nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, welchen ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchem ihr gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr sei, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig bin. Also wenn ich euch zurückführe in das Land, geht es nicht um euch, Volk Israel, sondern es geht um mich, spricht der Herr. Und das betrifft auch unser Leben, liebe Geschwister. Wenn Gott uns in Jesus Christus einlädt zum ewigen Leben, geht es nicht erstlich um uns, sondern um ihn. Wir profitieren von dem Werk, das Gott für sich selbst tut, zu seiner Ehre. Aber es geht nicht zuerst um uns, sondern es geht immer zuerst um ihn. Ich tue das alles nicht um euretwillen, sondern um meines heiligen Namens willen. Das dürfen wir nie vergessen. Wir wissen uns geliebt, wir wissen uns angenommen. Aber es geht um den Herrn in unserem Leben. Darum ziehen wir nicht Jesus Christus in unser Leben hinein, sondern er zieht unser Leben zu sich. Das ist eine andere Schau, eine andere Lebensweise. Jesus ist nicht uns verpflichtet aus Gnaden und Barmherzigkeit, sondern wir sind ihm verpflichtet. So wie es Petrus sagt in 1. Petrus 4, dass wir die übrige Zeit unseres Lebens nicht mehr der Menschenlüsten und des Menschen willen, sondern Gottes Willen leben. Ihm verpflichtet. Es geht nur um ihn. Golgatha ist ein Werk zu seiner Ehre, ist geschehen zu seiner Ehre, nicht in erster Linie für uns. Wir profitieren davon aus Gottes Gnaden. Es geht also um Gottes Land, es geht um Gottes Heiligkeit, es geht um Gottes freie Erwählung des Platzes, den er sich ausgesucht hat für seine Arbeit. Wir denken daran, an Jerusalem, an den Tempelplatz, den ja nicht das Volk Israel gesucht hat und selber bestimmt hat, sondern Gott hat ihn gesucht. Schon mit Abraham, der seinen Isaak opfern sollte. Wo hat er ihn hingeführt? Genau zu diesem Platz. Auf dem Berg Moria, 1. Mose 22, 2. Geh dorthin und opfere deinen Sohn zum Brandopfer. Das ist der Platz, den ich ausgesucht habe, um mein Werk zu vollführen. Da soll man mich preisen. Und später, als David sich versündigte, gereizt worden ist von Satan, das Volk Gottes zu zählen, wurde er ja vor die Frage gestellt, welche Strafe soll Gott dir auferlegen? Und er sagte, ich will lieber in die Hand Gottes fallen. Das 1. Chronik 21, lesen wir das, bis 22, 1, als in die Hände der Menschen. Und dann kam eine Pestilenz, 3 Tage. Und dann stand dieser Würgeengel genau an diesem Platz auf dem Berg Moria. Und dort sollte David ein Altar bauen und opfern. Und er sprach dann aus im 22. Kapitel, dort ist das Haus des Herrn. Gott hat diesen Platz selbst bestimmt. Sein Land. Es geht um ihn. Seine Heiligkeit. seine Erlösungstat. Dazu ist es also notwendig, wenn diese Plätze auch eingenommen werden sollen und bebaut werden sollen, dass ein Dienstvolk da ist. Es ist notwendig, dass wir auch als Kinder Gottes dienstbar sind, um an dem Platz zu stehen, wo der Herr wirken will. Ein Beispiel haben wir in Philippus, nach Pfingsten. Da war dieser Kämmerer aus dem Mohrenland, aus Äthiopien, der von Jerusalem nach Hause fuhr auf seinem Wagen und las in dem Propheten Jesaja. Und der Herr sagte, halte dich zu diesem Wagen. Und er fragte ja dann den Kämmerer, verstehst du auch, was du liest? Er sagte, wie kann ich das verstehen, wenn es mir keiner sagt? Steig auf, erklär mir das. Und er erklärte ihm, dass es sich um den Messias handelte. Und dieser Mann aus Äthiopien nahm Jesus auf und ließ sich taufen. Und was geschah danach? Konnte er hingehen, wo er wollte, der Philippus? Dann nahm ihn der Herr einfach weg und dann fand man ihn in Aschdod. Plötzlich am ganz anderen Ende. Da, wo Gott ihn gebrauchen wollte. Und so ist es auch mit uns. Wir müssen uns immer dahin führen lassen, wo Gott arbeitet. Der Herr arbeitet nie an dem Ort, wo wir glauben, arbeiten zu müssen. Sondern wir müssen da sein, wo er arbeitet. Er hat den Platz und die Dienststelle und auch die Zeit und auch die Art schon vorher festgelegt. Wie was zu handhaben ist. Mir ist es immer ein Gebetsanliegen, bevor man in die Versammlung kommt, schon zu Hause. Herr, gib mir diese Art, die du willst, um den Brüdern und Schwestern so zu begegnen, wie du ihnen begegnen willst. Und in einer Bibelstunde sagte ich einmal, wir müssen als Kinder Gottes im Gebet uns vorbereiten lassen, die Gaben und Fähigkeiten einzubringen, die Gott eingebracht haben will. Das heißt, in eine Versammlung kommen alle schon mit dem Dienstwerkzeug an. So wie jeder mit seinem Handwerkszeug zur Arbeitsstelle. Er bringt das jeweilige schon mit, was er bekommen hat, um an diesem Ort, der ausgesucht worden ist, dieses Handwerkszeug einzusetzen. Da kommt keiner hin und sagt, naja, kriege ich auch eine Schippe oder einen Spaten, was soll ich denn machen, sondern er hat ihn bereits dabei. Das ist geistliche Versammlung, das ist Gottesdienst, dass jeder bereits schon das von Gott Gegebene mitbringt. Und dann geschieht auch, dass man an einem Werk arbeitet und ein Herz und eine Seele ist. Israel sollte also immer wieder im Lande Dienstvolk sein. Einsetzung des Gottesdienstes nach den Maßstäben des Herrn. Das von Abraham ausgehende Volk Israel wurde ja in Ägypten zum ersten Mal, zum ersten Dienst des Heilsabschnittes zubereitet, den Gott vollführen wollte, nämlich am Berg Sinai den Maßstab, den heiligen Maßstab der Gerechtigkeit zu veröffentlichen vor aller Welt. Und dazu sind sie in das Land geführt worden. Die Aufforderung lautete und lautet auch heute, heilig zu sein wie Gott. So steht es ja auch schon in 5. Mose 6, 4. Und wir lesen es im Petrusbrief im Neuen Testament. Ihr sollt heilig sein, wie der Herr heilig ist. Darunter macht es Gott nicht. Das ist die Aufforderung. Erstmal der Maßstab. Heiligkeit wird nur anerkannt im gleichen Maß, wie Gott heilig ist. Eine andere Heiligkeit wird gar nicht anerkannt. Der Mensch dachte ja immer, er könne schon vor Gott genugsam leben. Was er zu bringen hat, reicht aus. Darum der erste Heilsabschnitt, nein, ihr müsst heilig sein, wie Gott heilig ist. Sonst habt ihr keinen Zugang. Und der zweite Heilsabschnitt, der Erlösung von Sünde und Tod durch das Opfer Jesu. Israel musste das Land zunächst verlassen, wieder zurückkommen, um zu verkündigen, jetzt ist Genüge getan für alle, die an den lebendigen Gott und Jesus Christus glauben, die Heiligkeit, die Gott fordert, ist gegeben in Jesus Christus. Vorher habt ihr alle verstanden, ihr müsst heilig sein wie Gott. Darunter geht es nicht. Und jetzt, zweiter Heilsabschnitt, jetzt könnt ihr heilig sein wie Gott in Jesus. Ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Belastungen. Ihr seid heilig, wie er heilig ist. Das ist diese zweite Botschaft. Und die dritte und letzte Zurückführung dient dazu, das Reich des Friedens, der Gerechtigkeit sichtbar zu machen vor allen Menschen. Er, so haben wir in Sacharja 10, Vers 11 gelesen, er wird durch das Meer der Angst gehen. Und das ist ja damit gesagt, Jesus Christus wird für uns durch das Meer der Angst gehen. Lesen wir in Jesaja 53, 8 und auch Psalm 22, Vers 13 bis 18, um dann diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aufzurichten. Und sie soll sichtbar werden, das fertige Werk vor allen Menschen. Denn alle Knie sollen sich beugen. Alle. Und sie müssen alle bekennen, dass Gott recht hat. Alle. Auch die, die nicht in Ewigkeit mit ihm leben werden. Auch die müssen bekennen, Gott hat recht. Das ist der dritte Heilsabschnitt. Ist eigentlich nur die Offenbarwerdung dessen, was Gott getan hat und die Ehrung seines Namens. Alle müssen ihn ehren. So oder so. Ob von Herzen oder mit dem Munde. Sie müssen bekennen, dass er der war, der von Anfang an alles getan hat, die Durchführung bewerkstelligt hat und auch das Ende. Der Mensch ist nur hinzugekommen und hineingekommen. Er hat nichts bewerkstelligt, sondern er konnte sich nur dem Herrn anvertrauen und mitgeben. Was Gott für alle Menschen tat und tut, vollführt er mit seinem Dienstvolk, vollführt er in seinem Lande und in der Stadt Jerusalem. Also kein heilsgeschichtlicher Abschnitt außerhalb dieser drei Dinge, seinem Volk, seinem Land, seiner Stadt. Darum heißt es auch in 1. Mose 18, geredet zu dem Vater des Glaubens, dem Stammvater Israels. Alles, was unter den Nationen zunächst geschehen sollte, wurde besprochen mit dem Diener Israels oder auch schon hier mit Abraham. Als es um Sodom und Gomorra ging, Gott hat nicht Sodom und Gomorra einfach untergehen lassen, sondern sprach hier in Vers 17, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Ich sage, was ich tue. Meinem Diener. Zumal er ist ein großes und mächtiges Volk und alle Völker auf Erden in ihm sollen gesegnet werden. Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hatte. Und der Herr sprach, es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß und ihre Sünden sind sehr schwer. Also Abraham wurde schon gesagt, was Gott tun will. Und was er vielleicht tun muss, weil das sündliche Wesen nicht abgewendet werden wollte. Und so spricht und sprach Gott immer auch zu seinem Volk, was er tun will mit den Nationen. Ich will ihnen zeigen, dass sie unheilig sind, dass sie aber heilig sein müssen. Ich will ihnen zeigen, dass sie Erlösung in Jesus Christus finden. Ich will ihnen zeigen, dass es ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens gibt. Das wurde erst immer Israel mitgeteilt und sie sollten es weiter kolportieren. Aber nicht nur mitgeteilt, sondern wie es Abraham gegeben war, in Fürbitte dann für dieses Werk einzutreten, ist es den Vertretern des Volkes Israel immer zuerst gegeben, in Fürbitte für die Nationen einzutreten, dass sie verstehen, was Gott tun will. Denn Abraham bat für die Menschen in Sodom. Ach, wenn doch hier 50 Gerechte sind, willst du sie untergehen lassen? Ich bitte für sie. Nein, das will ich dann nicht tun. Und er handelte ja herunter bis zu 10. Und auch dann will ich es nicht tun, wenn 10 da sind. Und es waren noch nicht mal 10 gefunden. Hier verstehen wir, warum ein jüdischer Gottesdienst jetzt immer als Voraussetzung ein Minyan haben muss, nämlich 10 Männer. Wenn nicht 10 Männer da sind, 10 Gerechte, kann kein Gottesdienst stattfinden. Dann geht alles unter. Ja? Darum sucht man dann, wenn ein jüdischer Gottesdienst ist, sind da 10 Männer. Also nicht die Frauen, sondern die Männer. Ja? Die müssen immer vorangehen. In unserer Zeit gehen manchmal die Frauen voran, die Männer lassen sich gerne hinterherziehen. Aber sie haben eigentlich die Aufgabe, voranzugehen und geistliche Richtlinien aufzurichten und zu zeigen, welche Wege Gott bestimmt hat, die zu gehen sind. Und so hat jedes Mal das Volk Israel auch Fürbitte halten dürfen für die Nationen. Den Maßstab vom Sinai durften sie hochhalten vor alle Nationen. Da dürft ihr euch richten, bitte richtet euch danach. Sie zogen ja aus und versuchten auch Judengenossen schon zu machen. Das Wort Proselyten kommt ja vor im Neuen Testament. Bekehrt euch zu dem Gott Israels. Und nachher, als Jesus Christus aufgefahren ist gen Himmel, waren es wieder die Juden, die dann baten, lasst euch versöhnen mit Gott. Sie baten für die Nationen, ja. Und dann bei der dritten Zurückführung werden auch sie diejenigen sein, die als Missionare ausgesandt werden. Kommt, das Königreich ist da. Lasst euch doch bitten, eure Knie dort zu beugen. Sie sind nicht nur diejenigen, denen zuerst anvertraut ist, was Gott tun will, sondern auch diejenigen, die eingesetzt werden, um Fürbitte für die Mitmenschen zu halten, dass sie sich erretten lassen aus dem verkehrten Geschlecht, dass sie vom Tod zum Leben durchdringen. Die letzte Heimführung Israels steht jetzt bevor und wird die herrlichste sein, und danach wird es keine Wegführung mehr geben, denn Gott wird sein Reich aufrichten in Ewigkeit. Es wird stufenlos übergehen aus der Zeit in die Ewigkeit. Das tausendjährige Reich ist ja ein Friedensreich, was regiert wird vom Himmel her und auf Erden sichtbar wird. Wir können uns das wie eine Kugel vorstellen, die rund ist. Im oberen Bereich ist bereits die entrückte Gemeinde, sie regiert mit, und unten ist noch die sichtbare Gemeinde, auch im Volk Israel. Und das wird nahtlos am Ende des tausendjährigen Reiches übergehen in den Himmel. Es wird kein weiteres Reich mehr hier erscheinen und es braucht keine Wegführung mehr Israels unter den Nationen und keine Zurückführung mehr. Und wir leben in diesen Werdegängen und dürfen uns darauf freuen und dürfen auch im Blick auf dieses Fertige unseren Dienst in der Jetztzeit mit großer Freude und Gewissheit tun. Und das sollte auch Israel damals nach der zweiten Zurückführung, dass sie das Ende sehen und sich freuen und zuversichtlich am Werk des Herrn bauen.